Herzlich willkommen zu Pile of Fame Folge 27. Wir versuchen hier in jeder Folge zwei Spieler aus dem Pile of Shame rauszuziehen, zu bewerten und dann wieder wegzulegen, nämlich entweder in eure treuen Hände, um sie zu spielen, oder für immer sie im digitalen Papierkorb verschwinden zu lassen. Und wir sind Markus Richter, meine Wenigkeit, und Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus, hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, ich stelle mir das so vor, wir kramen in diesem riesigen Berg herum, wir holen was raus, wir stauben es ab, wir schauen es kurz an und dann entweder drücken wir es heiß an unsere Brust und spielen es ab jetzt immer täglich oder wir werfen es so richtig so mit Schwung so in die endlosen digitalen Wüsten. Ja, ja.
Also der Hype ist schon lange vorbei, man könnte aber auch sagen, wir sind so eine Art Marie Kondo der Computerspiele. Does it spark joy?
Die Marie Kondo der Computerspiele.
Genau, und heute geht es um Pixel zweiter Ordnung.
Ja, der Titel ist schon sehr tendenziös eigentlich. Vielleicht sollen wir ihn erklären ein bisschen.
Ja, also vielleicht erklärst du ihn für dein Spiel. Für mein Spiel passt er relativ gut, weil es ist ja in Wirklichkeit so. Ja? Also in Wirklichkeit spiele ich ja gar keine Spiele vom Pile of Shame, sondern immer, wenn ich Spiele Freizeit habe, also sagen, nicht weiß, was ich spielen soll, weil keine Rezension dreut oder es irgendeinen aktuellen Hype gibt, dann spiele ich Dead Cells. Ja, das muss man einfach...
Der Default-Modus von Markus Richter ist Dead Cells.
Ich habe mir ein Steam Deck gekauft, weil es eine hervorragende Dead Cells-Maschine ist. Und das muss man, also als Transparenzhinweis hätte das eigentlich schon an der ersten Folge anstehen müssen. Aber das heißt natürlich, es könnte also doch Spiele geben, die einen Fuß in die Tür kriegen, alleine weil sie das Prädikat haben wie Dead Cells. Ne? Also weil ich muss es zugeben, auch wenn ich immer Dead Cells spiele, es gibt auch so eine Art Dead Cells Fatigue, die hält manchmal Wochen, manchmal Tage, da spiele ich nicht Dead Cells. Und in dem Zeitraum sozusagen, da könnte man Spiele spielen. Es ist dann aber von vornherein klar, es ist nachgeordnet, ne?
Ja, zweite Ordnung, ne?
Und zweite Ordnung, genau. Und das Spiel, um das es mir heute geht, oder was ich heute mitgebracht habe, so muss man sagen, Foregone ist exakt das. Es wird angepriesen, also in sowohl, sagen wir mal, das Spiel verkauft sich so mehr oder weniger direkt, indirekt, als auch in Rezensionen wird dieser Vergleich immer wieder überstrapaziert, möchte man fast schon sagen. Und von daher, deswegen bei mir zweite Ordnung. Warum bei dir?
Ja, es geht um Epigonen in gewisser Weise. Ich würde sagen, ich habe in meinem riesigen Pile of Shame eigentlich viele Roguelikes oder eben Roguelites oder Roguelike-Likes. Wir können gleich wieder anfangen, die Diskussion fortzusetzen.
Wir verweisen auf die Folgen 1 bis 26 und finden die heute nicht.
Genau. Jedenfalls, es ist ein Spiel wie Binding of Isaac. Es heißt Neon Abyss und ich habe es tatsächlich in meinem Pile of Shame gehabt aus einem Bundle. Also ich habe es nicht gekauft, aber ich habe viele, viele Spiele in meinem Pile of Shame, die ich gekauft habe, weil immer in meinem Gehirn irgendwo ganz hinten, wenn ich ein Roguelike-Like oder Roguelite oder Roguelike... Naja, egal. Wenn ich so ein sehe, dann denke ich mir immer, Rainer, kauf das! Und das mache ich dann und dann liegt es herum. Und ja, das ist der Grund, warum ich auf eine der europaweit größten Sammlungen von ungespielten Roguelites zurückgreifen kann. Nein, aber ich wollte nur ganz kurz erwähnen von vorher, was Richter da erzählt hat, von wegen sein Default wäre Dead Cells spielen. Das ist natürlich gelogen von vorn bis hinten, weil wir alten Männer, wir verbringen unsere Freizeit, die wir nicht fürstlich dafür bezahlt werden, über Computerspiele zu reden oder sie zu spielen oder darüber zu schreiben, mit alte Männerkram wie die Hammer eisenharten Zehennägel feilen oder die Geranien gießen oder die Jungen von unserem Rasen vertreiben draußen. Kids get off our lawn. Das ist es, was wir machen. Wir lassen uns immer mit großen, riesigen Kisten Champagner dazu bringen, überhaupt dieses Medium anzufassen. Ja, damit das mal gesagt ist, das ist die Wahrheit. Und nachdem uns ja André dafür bezahlt, hier das zu machen, haben wir uns halt widerwillig dazu bereit erklärt.
Ich weiß nicht, was trauriger ist sozusagen, dass das wahr sein könnte, was du sagst, oder dass das Patriarchat sozusagen so tief in uns sitzt, dass wir uns bemüßigt fühlen, so eine Legende zu stricken, damit auch ja nicht der Verdacht aufkommen würde, wir wären keine richtigen alten Männer. Aber diese Beurteilung überlassen wir euch, liebe HörerInnen, und wenden uns sozusagen tatsächlich den Spielen heute zu.
Ich muss dazu sagen, es hat noch nie jemand, der mich getroffen hat, bezweifelt, ich wäre ein alter Mann. Das muss ich auch sagen.
Dem kann ich wiederum nur unumwunden zustimmen. Aber ich wollte noch kurz sagen, das eine herauspicken. Du hast also jetzt auch noch einen großen Namen gesagt, eine Binding of Isaac. Mhm, auch genau. Das ist ja sozusagen ein Monument.
Ein Klassiker schon, natürlich, kann man sagen. Ja.
Kommen wir zum Detail.
Genau, also wie gesagt, das sind beides Spiele zweiter Ordnung, würde ich sagen, die wir hier mitgenommen haben. Also Forgone heißt deines, meines, Forgone? Ja, tatsächlich. Forspoken ist ja irgendwie ein anderes Ding, was gerade kannst. Nein, Forgone. Meines heißt Neon Abyss und wie gesagt, beide standen eigentlich immer ein bisschen in der zweiten Reihe, aber sie sind dort nicht schlecht angesehen, würde ich mal sagen. Also wenn man Steam-Rezensionen und so ansieht, es ist ja, also wir nehmen ja keinen Schund. Wir haben ja doch nicht, wir haben ja einen guten Geschmack und kaufen auch die Spiele, die wir nicht spielen, haben eine gewisse Qualität, nicht wahr?
Also wenn man die vergangenen 26 Folgen anhört, würde ich das nicht unbedingt jetzt sozusagen vor Gericht beschwören wollen, will mein Leben davon abhängen. Aber gut, für die theoretische Diskussion können wir es ja einfach so erstmal stehen lassen. Forgone, was ist Forgone? Forgone ist tatsächlich ein Spiel, da spielt man eine Pixelfigur, die in eine Welt fällt und dann wird gesagt, du musst hier Dinge umbringen. So, das, ne, also so weit, so wett halt. Es hat die Hintergrundgeschichte ist dann sozusagen zu Anfang ein bisschen ausgefleischter als bei Dead Cells, wo es die ja quasi gar nicht gibt, sondern wo man die nur so ablesen kann. Und man ist also irgendwie eine gezüchtete, also die erste gezüchtete Kriegerin, weil irgendwas die Welt kaputt macht und naja, dann geht's halt los.
Also Science Fiction, sagen wir es mal gleich dazu.
Naja, also so ein Science Fiction, das aber sozusagen auch aus, also Fan, also es ist so eine krude, also es ist fiktional.
Mhm. Und die Welt. Aber schon Roboter und so, und das Welt meine ich jetzt eher so settingsmäßig.
Ja.
So,
ob's jetzt so, ja, genau. Dann geht man da durch die Level und schlägt und schießt und hier kommt dann der erste große Unterschied. Und zwar gibt es eine Verknüpfung von Fern- und Nahkampf, die wird erzwungen. Also, und bis dahin kann man wirklich sagen, also derzeit, ne? Also, es sind Level 2D von der Seite. Es ist auch Jump'n'Run. Es gibt so bisschen Schalterrätsel. Und es gibt
ist es prozedural generiert? Das habe ich
dazu,
ich
da, ein bisschen dazu gespielt. Komme ich gleich noch. Das, Entschuldigung. Sagen wir dahin. Dann reden wir halt durch. Und dann ist der erste spannende Ansatz ist, man hat eine Fernkampfwaffe, die hat Munition, die ist relativ beschränkt, also reicht so in der Regel für 1 bis 3, 4 Gegner, je nach Skill und Waffe, die man ausgerüstet hat. Und die Munition lädt sich auf, wenn man Nahkampfangriffe durchführt. Und das ist ein ganz interessantes Wechselspiel, weil im Gegensatz zum großen Vorbild, wo man sich, also wo die Waffen sozusagen zufällig verteilt sind und eine unfassbar weite Bandbreite geben und man sich dann was zusammenbaut, was je nach sozusagen, welche Waffe man freigeschaltet hat und was gerade droppt, kann man sozusagen eine feste Sache machen und dann macht man, also ich zumindest, meistens dasselbe. Und hier ist man also gezwungen, ne? Also man ist gezwungen, vom Fernkampf in den Nahkampf zu gehen und umgedreht ist es auch so. Nicht alle Gegner lassen sich sehr gut im Nahkampf begegnen. Das heißt also theoretisch eine wirklich sehr, sehr, sehr interessante, ein sehr interessanter Ansatz, der sozusagen erzwingt, den Spielstil zu wechseln. Das ist ganz spannend. Und dann noch eine Sache, die auch anders ist und die theoretisch auch Potenzial hat, das ist, wenn man bei Dead Cells oder generell bei Roguelikes stirbt, ist es ja so, dann fängt man von vorne an. Mhm. Punkt. Das ist hier nicht so. Wenn man stirbt, dann ist es so ein bisschen From Software, Elden Ring-Style. Dann droppen alle Ressourcen an dem Punkt, wo man gestorben ist. Und dann hat man die Möglichkeit, die zurückzuholen. Also man sammelt so Erfahrungspunkte und Währung auf. Und das kann man dann zurückholen. Und die Spielwelt bleibt so. Und das beantwortet dann deine Frage. Die ist nicht prozedural generiert, sondern die steht
fest. Okay, dann haben wir schon mal eines aus der Berlin Interpretation, eines der Merkmale von Roguelikes, trifft dich schon mal gar nicht zu. Ne?
Genau. Und das ist sozusagen total interessant. Der Vergleich wird total bemüht, aber das ist gar kein Roguelike. Das ist ein lineares Spiel. Das ist ein Spiel, was designte Levels hat und was du durchspielen kannst.
Ein Metroidvania dann eigentlich, ein klassisches.
Ja, ne? Ja, also ich glaube, der Erforschungsdrang hält sich da an Grenzen, weil du kannst zurückgehen, aber dann nicht, weil sich da ganz neue, mega krasse Abschnitte erschließen, sondern eher, weil du so die Secret- und Achievement-Liste voll haben willst. Also Metroidvania-Lite vielleicht. Und noch ein schöner Unterschied ist, es gibt in den Leveln, also es ist auch so Pixel-Style, gibt es so Parallax-Scrolling, also sagen die, es gibt verschiedene Hintergrundebenen, die scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Ach, das und kennt man aus den 80ern.
Das kennt man aus den 80ern, genau. Und das sieht sehr schön aus. So, und das, und damit habe ich also sagen, und da, an der Stelle will ich erstmal bei mir anhalten, ne? Also habe das Potenzial aufgezeigt, das ist ein Spiel, das orientiert sich sehr deutlich vom Style her an Dead Cells, ist aber also schon in der Theorie, im Konzept sehr unterschiedlich auch, aber hat erstmal Potenzial. Punkt.
Neon Jetzt Abyss. Muss ich eigentlich die einzig relevante Frage stellen, dann könnten wir schon aufhören und zusammenpacken und wieder auf unseren Landsitz zurückfahren. Wie sieht das denn aus? Bei Dead Cells ist ja, also ob Dead Cells ein Fantasy-Spiel ist oder welche Waffen es gibt, ist alles vollkommen egal. Von der ersten Sekunde, wo ich Dead Cells gespielt habe, hatte ich das Gefühl, hier passt einfach jede einzelne Interaktion. Hier ist jeder Sprung genauso, wie er sein muss. Das Game-Feel, wenn man diesen komischen Neologismus bemühen will, das Game-Feel von Dead Cells ist so großartig, kann das Foregone auch? Weil ich glaub's ja eher nicht.
Wie du
damit sozusagen, wäre die Diskussion schon beendet, ob wir es ausgraben sollen.
Wie du die geplante Dramaturgie sozusagen einfach über den Haufen schießt.
Ja, das mache ich gern.
Genau, und ich würde diese Frage deswegen zurückstellen, weil ich ja jetzt erstmal, es geht jetzt erstmal um das Potenzial der beiden Spiele, wenn man die großen Vorbilder annimmt. Und da bleiben wir erstmal stehen. Behaltet diese Frage, die Rainer gerade gestellt hat, auch im Kopf. Und Rainer, Neon Abyss.
Ja, Neon Abyss ist 2020 erschienen, also wir haben schon immer, unsere Pile of Shame wird immer jünger, kann man sagen. Und es ist ein chinesisches Spiel, das aber von Team 17 mehr oder weniger vertrieben wird. Das heißt, es ist ein Studio aus Shanghai, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und ich habe vorher schon The Binding of Isaac genannt. Es ist insofern ein bisschen irreführend, weil es ist eigentlich ein Run and Gun aus der Seitenperspektive. Das heißt, man springt, das ist ein Plattformer eigentlich auch, was ja Binding of Isaac nicht ist. Aber sonst ist mehr oder weniger alles gleich. Das heißt, man geht in sich immer wieder änderndes Labyrinth und erledigt dort eigentlich mit Schusswaffen hauptsächlich die Gegner, die auftauchen, und am Ende von jeder Welt, von jedem Level mehr oder weniger, den man da, also mit Level meine ich mit jedem Stockwerk, denn es geht immer weiter nach unten, mit jedem das Stockwerk besteht, wie bei Binding of Isaac auch, aus mehreren Räumen, die werden zufallsgeneriert, da drin gibt's Monster, manche sind Teleporterräume, da wird nicht gekämpft, man findet da drinnen eben ja Shops, man findet Kampfräume, wo eben besondere Herausforderungen warten, und man findet jede Menge Gold und Gegenstände und Waffen. Und am Schluss des Levels ist ein Bossraum, genau wie in Binding of Isaac. Da kämpft man gegen einen Boss und dann geht es einen Stock weiter nach unten. So, 5 solche Stockwerke gibt's, und wenn man am Schluss den Oberboss besiegt im 5. Level, dann darf man das Ganze nochmal machen, aber dann ist es nicht so wie in Binding of Isaac, dass quasi das Spiel durchgespielt wäre, sondern dann hat man nur einen dieser Managers besiegt und es wartet quasi der nächste darauf. Das heißt, das Spiel staffelt hintereinander Runs, also es ist nicht nur so, dass man sagt, oh, ich versuch's nochmal, so wie in Hades, dann habe ich es halt nochmal geschafft. Nein, du musst mehrere Runs, ich glaube, es sind sicher ein Dutzend oder so, absolvieren, bevor du den ganzen Content, der zur Verfügung gestellt wird, mehr oder weniger einmal durch hast. So, das klingt schon sehr epigonal, und das Interessante dran ist auch, ja, das ist es auch, hundertprozentig. Das heißt, man hat wirklich die ersten paar, ich muss vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte von dieser Folge Pile of Fame erzählen. Ich habe Richter angerufen und gesagt, muss das sein? Müssen wir wirklich, vielleicht überlegen wir uns das anders. Ich habe jetzt Neon Abyss ein bisschen gespielt. Es ist einfach, es ist dasselbe. Ich habe es schon 1000 Mal, ich habe fast keine Lust mehr. Ich fühle aber irgendwie so diese irrationale Verpflichtung, den Hörern doch irgendwas fundamental Neues oder Wichtiges oder zumindest.
Stopp.
Das habe ich nicht gesagt, aber das habe ich gemeint.
Hier wird schon wieder Legendenbildung betrieben, Was nämlich, es ist Folgendes passiert. Ich tendiere ja manchmal dazu, sozusagen das Spiel von Rainer mehr zu spielen als mein eigenes. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele das wirklich nur kurz an, wenn wir die Folge aufnehmen, sozusagen kurz vorher, damit ich mein Spiel, damit ich ihm ordentlich sozusagen Zeit widmen kann. Und Rainer hat sozusagen zwischendurch immer so ein bisschen gebarmt, dass er Neon Abyss ist gar nicht so. Und dann da hatten wir so eine kleine Diskussion darüber, sozusagen, was ist denn mit einer Folge, wo es das Potenzial gibt, dass beide Spiele sozusagen doof sind. Also, liebe HörerInnen, das könnt ihr uns übrigens mal schreiben, ne? Also, ob ihr das schlimm findet, also ob sozusagen eine Folge Pile of Fame immer auch eine Empfehlung beinhalten muss oder ob es für euch auch ein zufriedenstellendes Hörerlebnis ist, wenn wir einfach bei beiden Spielen sagen, so, nee, einfach nein. So, aber das war die Frage, und dann, ja, und dann bekomme ich von Rainer die Nachricht, jetzt habe ich Neon Abyss so lange gespielt, dass ich es doch mag.
Ach, du hast mich jetzt erst meine Pointe zerstört. Ja, das ist die Rache für vorher.
Und da möchte ich an der Stelle sagen, möchte ich eine kleine Seitenstraße nehmen und mal fragen, sag mal, Rainer, wenn du Spiele immer so lange spielst, bis du sie magst, dann ist doch dann deine Rolle als Rezensent nicht in Frage gestellt, weil ja im Prinzip dann jedes Spiel das Siegel Rainer Marx trägt?
Nein, eben nicht, weil, das habe ich ja vorher schon gesagt, der Punkt ist ja der, auf unserem Pile of Shame liegt ja nicht jeder Dreck. Das ist ja so. Wir schaufeln ja nicht alles, was wir kriegen, links und rechts mit vollen Händen in den Einkaufswagen und nehmen es mit und schauen zu Hause, was es ist.
Ja, aber das würde
unsere Pile of Shame sind ja bereits kuratiert. Ja,
aber eben. Hoffen, ne? Aber eben. Das würde ja bedeuten zu sagen, es reicht, wenn du deine Liste Pile of Shame veröffentlichst.
Ja, aber es ist in gewisser Weise ja auch natürlich das Konzept dieser Sendung, muss man sagen, dass wir ja endlich dazukommen, alles, was wir eigentlich mal spielen wollten, weil es uns gut vorgekommen ist von vornherein schon.
Du missverstehst. Wenn du jedes Spiel auf deinem Pile of Shame so lange spielst, bis du es magst, das heißt, dein Review ist immer, ich mag es, dann reicht es doch, wenn du die Liste veröffentlichst, weil die einfach per Definition gut sind, weil sie ja schon drauf liegen.
Nein, ich würde ja auch zum Beispiel jetzt heute, was Neon Abyss betrifft, da mag ich nicht vorausgreifen. Ich würde ja jetzt nicht von vornherein sagen, das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt von vornherein sage, nur weil ich es gemacht habe, dass ich es euch empfehlen würde.
Ach so,
das ist ja wieder was anderes. Aber du hast schon vollkommen recht, ich habe dir das geschrieben und es ist wirklich auch so, vielleicht gehe ich gleich mal von der inhaltlichen Beschreibung, weil wie gesagt, es ist epigonal, es macht kaum was Neues. Aber das, was es macht, macht es auf eine nicht einmal interessante, sondern auf eine so erwartbare Art und Weise, dass man doch reinkippt. Und vor allem, was ich interessant dran finde und was wahrscheinlich, ich habe drüber nachgedacht, was wahrscheinlich der Grund ist, warum ich es dann auch weitergespielt habe und warum es vielleicht auch, ja, warum es sich vielleicht doch lohnt, das wieder auszugraben, ist, entweder ich bin plötzlich in den letzten Wochen aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund wirklich ein Games-Gott geworden, der wirklich alles tötet, was ihn über den Weg läuft und mit einer unglaublichen Eleganz über die Gegner springt und alles umbringt. Oder aber Neon Abyss ist einfacher als andere Roguelikes. Ich glaube, man kann die zweitere Variante irgendwie als die wahrere ansehen.
Das heißt,
es ist ein einfaches Spiel.
Ich habe eine dritte Interpretation.
Ja, bitte.
Die dritte Interpretation und die mir Neon Abyss tatsächlich sehr sympathisch gemacht hat, ist folgende. Roguelikes gefallen sich ja sehr darin, dass du das Spiel anfängst und dann relativ früh kommt eine Wand, wo du gegenläufst. Und dann macht das Spiel, haha, hier geht es darum, dass du stirbst.
Genau,
du Noob. Und das macht Neon Abyss tatsächlich absichtlich nicht. Und ich würde dem widersprechen, dass es einfacher ist. Ich würde eher sagen, das ist, ich würde widersprechen im Sinne von, das ist sozusagen zufällig passiert, das Spiel ist einfach, sondern ich halte das für eine bewusste Game-Design-Entscheidung.
Absolut,
dass das Spiel den SpielerInnen sagt, ich habe total Bock drauf, dass du mich durchspielst.
Ja? Genau, ja.
Das heißt,
die Rampe ist nicht sehr steil, das ist der Punkt. Sie wird steil, aber sie ist sehr lang, vor allem irgendwie die Rampe bis zum allerletzten Boss. Also man muss wirklich viel Zeit und auch viel Energie und viel Können investieren, um es tatsächlich durchzuspielen. Aber es gönnt einem die Erfolgserlebnisse.
Das ist gerade in der ersten Runde wichtig. Ne? Also die Tatsache, dass du hast diese 5 Level immer und danach sozusagen ist ein Run durch. Mhm. Und die Tatsache, dass das Spiel sozusagen dir sagt, ich habe Lust drauf, dass du diese 5 Level erstmal schaffst, um zu sehen, wovon ich eigentlich rede. Und es dann graduell schwieriger macht und dich vor allen Dingen auch dazu ermutigt. Das ist übrigens sehr selten, ja, dass Spiele Schwierigkeitsgrade haben und dann sagt, hey, such dir doch bitte den Schwierigkeitsgrad raus, der zu deinem Playstyle passt, weil darum geht's in diesem Spiel. Und das ist sozusagen, und das gibt, also in diesem, so einem Ladetool-Tipp ist das bei Neon Abyss tatsächlich der Fall. Also das Spiel möchte, dass du es spielst. Es gibt dann, glaube ich, noch eine zynische Lesart, ne, also Screen Time Maximization.
Ja, na, und das geht bei Videospielen ja allgemein. Sie sollen ja so viel Spaß machen, dass wir sie möglichst lange spielen wollen auch meistens.
Aber das
ist eben der Punkt.
Genau.
Ja, je mehr ich drüber rede, desto mehr kann ich, wahrscheinlich läuft es auf eine Empfehlung hinaus. Aber der Punkt ist tatsächlich, ich finde, das ist schon interessant dran, dass es eben mit diesem, es hat zwar diese ganzen Roguelikes, Dings, und wenn man aber ansieht, ja, Binding of Isaac wirklich ist ein hartes Spiel, da kackt man oft schon in den ersten Räumen ab, einfach, wenn man nicht aufpasst. Das ist bei Neon Abyss absolut nicht. Man wird wirklich zugeschüttet mit Heilungs-Items. Das Einzige, was ich dran sagen würde, die Waffen, da habe ich wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich mich mit den Waffen irgendwie anfreunden konnte, weil was man am Anfang hat, das ist ja ein Erbsenschießer. Also das ist wirklich so ein ganz mickriges, total langweilige, banale 0815-Knarre. Und ich habe mir wirklich am Anfang gedacht, okay, das ist es jetzt. Das war eben zu dem Zeitpunkt, wo ich so gebarmt habe, wie du gesagt hast. Ich dachte, muss ich das jetzt wirklich, muss ich mein Leben, da kann ich nicht lieber meine Zehennägel. Ja, jedenfalls, als ich es dann mehr gespielt hatte und dann hat sich auch mein Sohn eingefunden und zugesehen, da habe ich dann teilweise wirklich nette Runs gehabt mit Waffen. Da war ich eine Naturgewalt. Ich habe den ganzen Bildschirm mit meinen Projektilen durchlöchert, habe den Raum betreten, zweimal auf den Knopf gedrückt. Ja, schon wieder gewonnen. Ja, dein Papa ist der Größte. Und das Interessante daran ist auch, eine der wenigen Neuerungen, die das Spiel mitnimmt, sind eben diese Eier, die einem hinten nachfliegen. Das heißt, man kann in jedem Raum eigentlich so ein Überraschungsei finden und das sind dann so kleine Haustierchen, die hinter dir nachfliegen und nach jedem Kampf gibt es die Möglichkeit, dass eines davon ausschlüpft, also hatcht. Und das sind dann so kleine Satellitentierchen, Wesen, / Roboter, Drohnen, die eben dir noch mehr Kampfkraft verleihen oder die Gegenstände einsammeln oder die eben keine Ahnung, irgendwas machen oder Projektile blockieren etc. Und in einem Run, ich habe es tatsächlich gezählt, weil ich es nicht glauben konnte, hatte ich 22 solche Dinge, die hinter mir nachgedüst sind. Das heißt, ich habe schon fast nichts mehr gesehen. Es war schon eigentlich, ich war Bullet Hell. Ich war die Bullet Hell, die armen Gegner. Und das sind dann schon die Momente, wo ich mir denke, ja, okay, das ist eigentlich, es ist kein Roguelike, keine Roguelike-Erfahrung, denn wie du vorher gesagt hast, da geht's ja oft darum, ja, leiden, Permadeath, besser werden, fuck you Noob, ja, das ist ein bisschen, hat mit Souls-Likes auch was zu tun, ein wenig, ja, eben quasi diese Herausforderung, der du dich stellen musst, weil ansonsten hast du nie und nimmer Chance, da ins tiefsten Level des Dungeons zu kommen und mit dem Amulet of Yendor wieder nach oben raufzutauchen, wie es eben seit Rogue immer schon ist, sondern es ist ein Spiel, das wirklich, it aims to please, es möchte quasi gefallen und es möchte Spaß machen. Ja, es gelingt auch ein bisschen. Wie ist es jetzt bei deinem? Was würdest du sagen? Du hast ja gesagt, du hast mein Spiel 3 Stunden lang gespielt, was recht viel ist, oder zumindest war es neulich so. Mich wundert es ja ein bisschen, weil ich habe deins nicht 3 Stunden gespielt.
Ich möchte kurz sagen, ne, also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Es ist nicht so, dass man Neon Abyss, dass es keine Herausforderung bietet. Die kommt dann schon noch. Genau. Mein Spiel. Also, genau, ich habe jetzt gerade sozusagen das Potenzial geschildert. Und die Frage sozusagen, was macht das Spiel aus dem Potenzial? Und dann gibt es, wenn man das spielt, gibt es so, naja, so Sachen, die man dann, also die so Kritikpunkte sind erstmal. Also da kommt zum Beispiel, dass die Gegnervielfalt ist tatsächlich nicht so gegeben. Das ist ja, bei Dead Cells ist es ja so, sobald du in ein neues Level kommst, kommst du auch in ein neues Biom und hast mindestens 1 bis 5 neue Monster. Die, das heißt, du hast eine große Abwechslung. Irgendwann begegnest du auch Monstertypen wieder, aber das ist sehr abwechslungsreich. Das ist hier nicht so. Sondern hier ist es relativ schnell so, die Monster sind dieselben oder sich sehr, sehr ähnlich, unterscheiden sich nicht groß, halten vielleicht ein bisschen mehr aus, haben vielleicht einen anderen Angriff, aber sozusagen, das war vom Gefühl her eher langweilig. Das gilt auch für den Update-Tree. Also du kannst deinen Charakter sozusagen, dem kannst du so permanente Verbesserungen geben. Das sind aber alles so Prozentsachen. Also das ist nicht so, bei Dead Cells ist es ja so, die Dinge, die du freispielst, können das Spiel komplett ändern. Also du spielst dann quasi was anderes. Und hier sind es sozusagen, die Chance deiner Kugelaufladerate steigt um 7% oder sowas. Das ist also auch eher sozusagen, na doch, man kann sagen, langweilig. Und auch die Waffen, die du findest, beschränken sich auf wenige, die auch nichts Grundsätzliches ändern. Ne? Also bei Dead Cells ist ein unfassbar großer Unterschied.
Dann ist es auch taktisch herausfordernd, denn du kannst auf die Specials setzen, du kannst auf statische Geschütztürme setzen, du kannst alles Mögliche in jedem Run noch machen bei Dead Cells eben.
Aber auch Waffen derselben Kategorie. Ne? Also ob du den Bogen nimmst, der die Gegner einfriert, oder den Eisnebel, der mehrere Gegner aber auf kürzere Distanz eigentlich auch schon das macht einen großen Unterschied. Das ist hier eher überhaupt nicht so, was auch dazu führt, was auch daran liegt, dass diese extra Dinge halt auch immer so mit prozentualen Chancen versehen sind. So, und dann könnte man aber sagen, naja, gut, aber das ist ja trotzdem sozusagen dieses große Potenzial, das sind jetzt Kritikpunkte, aber es könnte ja trotzdem Spaß machen. Da kommt sozusagen der erste große Punkt und der ist, Das ist ja von Hand designt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das nicht in die Tiefe nachgeforscht, sondern ich habe das nachgelesen und da hieß es so, ja, das Spiel ist sozusagen designt. Und dafür wirkt das Level-Design relativ einfallslos.
Ja, ist kein gutes Zeichen, wenn man fragt, ist das prozedural
design? Ja, genau. Man hat so den Eindruck, so, das ist prozedural generiert und das ist so ein Mittel gut geworden, den Seed, den man, also Seed heißt Roguelike, heißt sozusagen die konkrete Instanz, die man gerade spielt, das ist so ein Mittel gut geworden. Das ist echt sehr schade. Das Einzige, was sozusagen dann am Gameplay richtig toll ist, sind die Bosskämpfe, die sind tatsächlich sehr viel besser als in Dead Cells, finde ich, weil Dead Cells sind die Bosskämpfe sehr häufig.
Das sind so Bullet Sponges meistens,
oder? Dass du eine Strategie dir zurechtlegst, wo du einfach Spam, 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 Gegner tot. Es ist da kaum Strategie, weil die Räume oft zu klein sind und die Angriffe zu mächtig. Hier sind die Bosse so richtige Bosse, die haben mehrere Phasen, die kannst du auswendig lernen und so weiter. Also das ist tatsächlich ganz gut. Und dann kommen wir zum ganz, 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 ganz großen Aber. Und das ist nämlich exakt, lieber Rainer, du hast den Finger in die Wunde, also hast den Finger in ein Salzfass gesteckt und dann in die Wunde gelegt, ne? Genau. Was ist mit der grundlegenden Gameplay-Loop? Und das ist ja das große Plus von Dead Cells. Du fängst Dead Cells an, du schlägst mit dem Standardschwert deinen ersten Gegner und dieser Schlag sitzt. Es ist einfach, das passt, das connected, das gibt dir ein Feedback. Und das ist hier nicht so.
Das habe ich auch das Gefühl gehabt, wie gesagt, das ist wirklich, da braucht man das Spiel nicht einmal 10 Minuten spielen. Ja. Das ist beim ersten Moment, bei Dead Cells hatte ich im Early Access schon das Gefühl, okay, ich kann aufhören, das kann ja. brauche ich gar nicht mehr sagen. Das Spiel fühlt sich perfekt an. Und das war bei Foreground, natürlich kann man sagen, ja, welches Spiel fühlt sich schon perfekt an?
Dead Cells?
Nicht so viele. Ja, Dead Cells zum Beispiel. Aber eben, wenn man sich ein Spiel wie Dead Cells als Vorbild nimmt, ist es natürlich fatal, wenn man dann das nicht genauso hinbekommt. Und das ist auch sehr naheliegend, weil es ist eben verdammt schwer, dass sich wirklich das Feedback, da geht es ja um Hundertstel Sekunden mehr ja. oder weniger, wenn ich einen Sprung durch eine Wand durchmache und auf dem Boden aufkomme, wie fühlt sich das für mich an? Was für ein Feedback bekomme ich da jetzt von dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, was zu hören ist, wie es sich anfühlt einfach. Wie gesagt, Gamefeel ist so ein schwammiger Begriff hoch 10. Den habe ich bei Foreground eben, ich habe das vermisst. Natürlich im direkten Vergleich zu Dead Cells, dass es wirklich perfekt macht, aber auch sogar im Vergleich zu Neon Abyss, weil da macht es zum Beispiel auch Spaß, einfach durch die Plattformen runterzuspringen. Das klingt jetzt irgendwie wie ein banaler Kink von mir, ja. Und wie gefällt dir das Spiel? Ja, das Durchspringen durch die Plattformen.
Nee, aber das ist halt,
also aber das ist bei Foreground eben nicht.
Man kann das doch an einer ganz kleinen, also mal abgesehen von dem Kampf, der sich unbefriedigend anfühlt, gibt es noch ein anderes wirklich Detail, an dem man das aber ganz konkret festmachen kann, und das ist die Tatsache, wie gut die Sprünge zu timen sind. Und die Plattformen sind in einem Abstand aufgebaut, dass du, obwohl du die richtige Idee hast, häufiger daneben springst, weil es sehr pixelgenau ist, aber die Steuerung ist gar nicht so pixelgenau, wie der Sprung das erfordert. Und das zeigt sozusagen, dass Foreground an diesem ganz entscheidenden Punkt scheitert. Was heißt das sozusagen jetzt für diese Pile of Fame-Folge? Das heißt, ich gebe dem Spiel keine Empfehlung. Das Beste, was ich dazu sagen kann, ist, wenn das bei euch liegt, installiert ist, spielt es 5 Minuten lang. Wenn das nicht klickt, dann könnte es wegwerfen. Ich sage das deswegen, weil was mich halt skeptisch gemacht hat, ist, ich bin auf das Spiel überhaupt gestoßen, weil jemand das so angepriesen hat, weil jemand gesagt hat, das ist sozusagen mit Abstrichen ein guter Dead Cells Ersatz. Und das ist es halt gar nicht, aber ich vermute, also es gibt Menschen, die sich dann an dieser Core Gameplay Loop nicht so sehr stören. Vielleicht gehört die dazu, aber von mir aus Foreground nein.
Aber ich habe vorher zwar groß getönt, dass natürlich empfehle ich nicht alles, was ich hier spiele, weil ich habe ja Qualitätsstandards, aber ihr wisst alle, es ist nicht so. Markus, du hast ja auch Neon Abyss gespielt. Ja. Würdest du Neon Abyss auf den Pile of Fame heben?
Definitiv.
Du jetzt mit dem, was du davon gespielt hast. Ja, mir geht's nämlich auch so. Also ich habe wirklich am Anfang, ich habe mir gedacht, ja, ach, wie langweilig, es ist wirklich, wir haben diesmal 2 Spiele, die beides Epigonen sind, beide sind irgendwie fad, was mache ich damit? Und, ja, ich muss ein bisschen noch spielen, ja, dann habe ich ein bisschen gespielt, noch ein bisschen gespielt. Ja, ich muss es auch auf den Pile of Fame heben. Es ist wirklich, es ist ein Roguelike, das Spaß macht, ja, es ist ein absurdes Konzept, aber es ist, ja.
Also auch auf die Gefahren, hier Klischees zu bedienen, Das sieht ja von der Grafik her, sieht das so ein bisschen aus wie, wie heißt das, Jetpack Joyride? Eins dieser frühen Endless Runner.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das Geheimnis des Erfolgs von Neon Abyss ist tatsächlich, dass es hier auf halbem Weg zwischen Mobile Game und sozusagen Grown-Up Roguelike bewegt, weil ich glaube, das ist im Gegensatz zu vielen anderen Roguelikes, also Roguelikes sind ja theoretisch sozusagen immer dafür da, dass du kurze Sessions machen kannst, praktisch ist es nie so, weil du dich halt immer sozusagen in diesen Sumpf so reinbegeben musst. Und ich glaube, Neon Abyss ist tatsächlich aber ein Roguelike, was es dir erlaubt, mal eine halbe Stunde zu spielen oder mal 20 Minuten, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen.
Und das, da hast du recht, und der Mobile Games Vergleich, der trifft's auch, weil nämlich eben die Macher, die chinesischen, die stammen tatsächlich aus dem Mobile-Markt. Aber es ist jetzt natürlich, furchtbares Urteil über jedes Spiel. Ah, das ist ein bisschen wie ein Mobile-Spiel. Okay, tschüss, weg. Nein, das ist bei dem Spiel nicht so. Es hat schon wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Das heißt, ich glaube, da kann man wirklich stundenlang dran spielen oder tagelang, bis man mal den ganzen Content aufgedröselt hat. Weil zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel, es gibt da natürlich diesen Tree, den kann man mit der Währung, die einem bleibt, wenn man stirbt, irgendwie freischalten. Da gibt's dann die Möglichkeit, den Piano Room freizuschalten. Der taucht dann in jedem Dungeon Run einmal auf. Das ist tatsächlich ein Minispiel, in dem man, wie bei diesen Musikspielen mehr oder weniger, auf die richtigen Tasten springen muss, dieses riesigen Pianos, und zwar zu einer klassischen Melodie, zu, keine Ahnung, Beethoven, Mozart, was weiß ich. Ich habe es noch nie geschafft, aber ich habe oft schon wirklich virtuelle Währung da hineingeschmissen in diesen einigen Bediten, um es zu probieren. Das heißt, das ist ein Minispielchen, das dann noch dazukommt, irgendwo in einem ersten Viertel des ersten Tech-Trees, den man freischalten kann. Das heißt, ich glaube, bis man da tatsächlich am Schluss angekommen ist und alles gesehen hat, was es gibt, ist wahrscheinlich schon wieder DLC nachgekommen, weil ich habe jetzt gesehen, es gibt schon 3 DLCs für dieses Spiel, das 2020 erschienen ist, und sie sind die ganze Zeit dabei, da immer noch Content nachzuwerfen, was ja auch überraschend ist, also auch fürs Base Game. Ich habe zum Beispiel gesehen, gestern, also ihr hört das wahrscheinlich erst später, aber eben irgendwann im August, Ende August jetzt, gab es noch ein riesiges Update mit neuen Boss-Levels, neuen Gegnern etc. Und man wird schon beim Start des Spiels immer darauf hingewiesen, versucht doch den Experimental Branch, das heißt, das kann man in Steam dann einfach aktivieren, bei den Konsolen geht es nicht, aber bei Steam geht's. Da kannst du eben quasi die neue Beta mehr oder weniger anspielen, wo die Räume abwechslungsreicher gemacht werden, wo eben ausprobiert wird, was vielleicht später mal zu den Konsolen kommt. Das heißt, wenn man das auch nochmal aktiviert, dann sieht man, das Spiel wird nach wie vor mit Enthusiasmus weiterentwickelt, was mich ja überrascht, weil es war ja nicht so der wahnsinnig große Hit, sonst hätte ich es ja irgendwie regulär besprochen und nicht auf meinem Pile of Shame liegen gelassen. Aber es ist wirklich eins der Spiele, wo ich sagen muss, ja, wenn ihr das auf eurem Pile of Shame liegen habt, dann nehmt es, spielt es. Es macht Spaß, wirklich. Also es ist eins, das mich, ich kann es mit gutem Gewissen auf dem Pile of Fame heben. Ja, passiert auch hin und wieder.
Ja. Sehr, sehr gut. Also in diesem Sinne, Neon Abyss ja, Forgone nein. Mhm. Und das war dann Folge 27 mit den, genau. Wie heißt das da, Pixel zweiter Reihe?
Pixel zweiter Ordnung.
Pixel zweiter Ordnung. Wir hören uns in knapp einem Monat wieder. Wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Auch, was ihr davon halten würdet, wenn wir einfach sagen, nein, nein, werft alles weg und lasst es für immer liegen. Aber das klären wir vielleicht ein andermal. Bis dahin, tschüss.
Ach so, okay. Ach, du wartest auf mich? Ja, okay. Tschüss.